あなたと一緒に、あなたここに残ってるのかしら。女へ怒ります。あなたと一緒におかしら。
Aufs allerherzlichste willkommen an Tisch 3. Heute mit gleich zwei illustren Gästen, nämlich der Instanz der deutschen Podcaster-Szene, wenn es um Märchen, Mythen und Mysteriöses geht, den beiden Hoaxillas. Hallo.
Hallo.
Guten
wow,
Abend.
Was für eine Ankündigung.
Ich kann sagen, bei Instanz habe ich gerade schon gedacht, ob du dich jetzt vertan hättest. Aber
nein, steht hier auf meinem Zettel.
Ja, das lass mal gelten. Wunderschönen guten Abend.
Ja, genau.
Sehr gemütlich hier an Tisch 3.
Ja, Tisch 3 ist einer der gemütlichsten. Ich habe mir das bestätigen lassen.
Der beste Tisch im Haus.
Der allerbeste Tisch im Haus. Jetzt haben wir natürlich den Namens-Super-GAU. Wir haben Alexander, Alexander und Alexandra.
Ja, da, Alexa.
Da Alexa, Entschuldigung.
Ja.
Bitte?
Da haken wir ein, das ist Alexa.
Ja, ich bin, siehst du, bringt mich schon völlig durcheinander. Also wir einigen uns auf Hoaxmaster, Hoaxmistress und der blöde Moderator.
Bis auf den blöden Moderator kann ich damit leben, ja.
Das sehen wir dann am Ende, ich habe es noch nicht veröffentlicht. Ob ihr dann damit noch leben könnt. Gut, es geht um euren Podcast, um Hoaxilla, den ihr schon eine ganze Weile lang macht. Wie lang genau eigentlich?
Seit Mai 2010 machen wir das schon.
Genau. Also schon doch eine ganze Weile.
Ja. Etwas mehr als 2 Jahre jetzt.
Ja.
Da habt ihr jetzt mittlerweile, ich glaube, 94 Folgen, kann das sein?
Ja.
93,
94
schon. 94.
Da hängen, glaube ich, noch so 3 Specials drin, sodass wir irgendwie so bei 97 oder so sind. Insgesamt.
Genau, da gab es zum Beispiel, was ich übrigens sehr cool fand, das Special mit dem Bernhard Hoeiger.
Das fanden wir auch sehr cool bei der Gelegenheit.
Also der hat sich direkt einen Albumkauf damit verdient, mit seinem Interview.
Ja, verdient er auch, der ist auch echt klasse, der Typ.
Ja. Also das war schon sehr schön. Aber bevor wir jetzt auf Details eingehen, ihr macht das jetzt seit etwas über 2 Jahren, seid so knapp an den 100 Folgen dran.
Mhm.
Wie kam es denn dazu?
Oh.
Also wieso Podcast?
Und
woher kommen eure Themen?
Also für die Themen, da kann ich was zu sagen, aber wieso Podcast? Das ist eigentlich eher so deine Schiene, Hoaxmaster.
Ja, wenn ich den blöden Moderator jetzt fertig machen wollen würde, würde ich sagen, wieso nicht? Aber das wollen wir natürlich nicht.
Geht alles von eurer Zeit ab.
Die Geschichte des Podcasts, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Oh ja.
Wie fange ich es an? Also, ich habe mir mal irgendwann überlegt, dass ich ja mal eine Internetseite haben müsste. Habe ich mir so gedacht, weil man muss ja eine Internetseite haben. Das war vor fast 3 Jahren inzwischen. Und habe mir dann also tatsächlich eine Internetseite bei einem ganz normalen, schnöden Provider zugelegt. Und dann hatte ich eine Internetseite. Und ich muss gestehen, das ist vielleicht auch eine Sache, die man mal vorab ankündigen muss. Wir sind überhaupt gar nicht Internet- oder technikaffin eigentlich. Also wir sind sehr fleißige Nutzer. Wir prüsseln auch gerne rum, aber ich habe zum Beispiel weder von Webseitenprogrammierung noch von Datenbanksystemen. Ich kannte MySQL früher überhaupt gar nicht, was das ist. Noch letztendlich von einem XML-Feed oder so Ahnung gehabt. Also das war wirklich so. Ich habe mir dann eine Seite gemietet, hab die Mail von dem Provider gekriegt. Hier haben sie ihre Seite. Hier haben sie ihre Zugangsdaten. Und dann habe ich das Internet aufgemacht und habe gesagt, wie kriege ich denn jetzt den Satz Hallo Welt auf meine Internetseite. Tatsächlich.
Hallo Internet, hier bin ich, wie geht das?
Ja, tatsächlich. Also bis ich dann verstanden habe, dass ich zunächst mal eine Seite Index.htm haben muss, das hat ziemlich gedauert. So, und dann hatte ich also eine Seite, dann habe ich da angefangen dran rumzubasteln, habe das dann irgendwann geschafft, von dem dödligen Provider so einen vorkonfektionierten WordPress-Blog da drauf zu packen. Und dann verließ mich die Zeit und die Lust, irgendwas zu tun.
Okay.
An der Seite. Dann gab es 4 Blog-Einträge auf so einem ganz schnöseligen WordPress-Dings-Bums und das war's dann. Und dann begab es sich, dass mir eine Arbeitskollegin, meine Bürokollegin zur damaligen Zeit in Münster eine Geschichte erzählt hat. Und zwar, wir haben das ja an anderer Stelle auch schon mal erzählt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Die Geschichte, da sagt sie, du weißt, was hier im Münsterland in dem und dem Dorf passiert ist. Da haben sie einen Junggesellenabschied gefeiert Und dann waren die total am Trinken und dann haben sie mit dem Bräutigam irgendwelche Spielchen auch gemacht mit dem Angehenden. Und dann musste der irgendwie Gummistiefel anziehen und dann war der irgendwann total besoffen, ist eingepennt mit den Gummistiefeln und die anderen waren auch alle total besoffen und haben gesagt, prima, wir machen mal einen Scherz und füllen dem Bauschaum in die Gummistiefel. Und Bauschaum hat ja die Angewohnheit beim Aushärten sehr aufzuquellen. Gummistiefel geben ein Stück weit nach und dann nicht mehr. Und dann ist er also morgens aufgewacht unter großen Schmerzen in den frühen Morgenstunden, kam aus den Stiefeln nicht mehr raus, hat es also kaum noch ausgehalten, Notarzt ins Krankenhaus, Ende vom Lied, man musste ihm beide Unterschenkel amputieren. Und dann sagt die mir, ist das nicht eine schreckliche Geschichte? Und dann habe ich das mir so angehört und habe gesagt, das ist keine wahre Geschichte.
Das war aber was sie gehört und erzählt hatte, nicht, dass sie das erlebt hätte.
Genau,
genau, das ist bekannt.
Großstadtlegende.
Im Dorf, genau.
Oder Dorflegende in dem Fall.
Genau, also genau, eine moderne Sage oder eine Großstadtmythos sozusagen. Und das schoss mir dann auch so richtig in den Kopf, weil natürlich Alexa, dadurch, dass sie europäische Ethnologie, also Volkskunde studiert hat, wo ja viel Erzählforschung und sowas dabei ist, und wir uns natürlich darüber auch schon immer ausgetauscht haben, ich glaube, das ist eine moderne Großstadtsage. Das hat nicht stattgefunden. Und das glaubte sie dann nicht. Erstmal nein, und das hat mir der und der erzählt. Und dann hat sich dann binnen einer Woche herausgestellt, dass das in 4 unterschiedlichen Dörfern im Münsterland passiert sein sollte.
Die natürlich auch sehr weit irgendwie auseinander liegen. Also wenn du das dann quasi von 4 Seiten zu hören kriegst und keiner sagen kann, A, irgendwie, wie ist der Name konkret desjenigen, dem das passiert ist? B, irgendwie, wie heißt denn wirklich nun ganz genau der Ort und was war dann wirklich ganz genau der Anlass? Dann kannst du dir eigentlich schon ausrechnen, dass
genau. Und dann hat noch eine Lokalzeitung, dann hat sich das einer mal recherchiert und hat festgestellt, da ist nichts dran. Lustigerweise, nach einem Jahr hat dann Akte auf Sat.1, Akte, was weiß ich, welches Jahr das war, die Geschichte auch nochmal aufgegriffen und dann auch nochmal ganz medienwirksam eine große Recherche angestrebt und haben wir festgestellt, dass an der Geschichte nichts dran ist.
Du kannst das natürlich relativ gut, wenn du es dann machen möchtest, überprüfen. Du kannst dann natürlich anfragen in Kliniken, ob so ein Fall eingeliefert worden ist. Die hätten mit Sicherheit auch die Polizei einschalten müssen, weil das Körperverletzung ist ganz eindeutig, was da passiert. Schwere Körperverletzung, genau. Das heißt, das wäre in irgendeiner Form aktenkundig geworden.
Ja, auf jeden Fall.
So, und das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, boah, da ist jetzt gerade so eine moderne Sage entstanden, da warst du dabei und das aufzudenken ist spannend. Und das Zweite war, dass ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich so vor 2,5, 3 Jahren intensiv eigentlich angefangen habe, Podcasts selber zu hören. Und dann verdrahtete sich das irgendwie bei mir im Kopf und dann wieder, das wäre eine coole Sache, um irgendwas mit einer Internetseite anzufangen.
Wir können ja auch ruhig mal aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, welcher Podcast das ganz konkret war, der uns da wirklich inspiriert hat. Das war eigentlich so ganz in der Anfangszeit, da sind zwar relativ schnell sehr viele dazugekommen, aber ganz am Anfang war das vor allen Dingen SGU, also Skeptics Guide to the Universe, also quasi die amerikanischen Skeptiker, die dann irgendwie...
Genau, also die haben, das ist ein Podcast, da hat jede Folge weltweit im Millionenbereich Downloads. Die werden auch im amerikanischen Radio inzwischen verstrahlt. Nebenbei, also das ist ein ganz toller Podcast und der hatte für mich gesehen einen ganz entscheidenden Aspekt, wo wir auch dann darüber diskutiert haben. Die hatten eine vorgegebene Struktur. Ähnlich wie wir das ja in der Huxilla haben. Die hatten Sendeelemente, die sich immer wiederholt haben. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das tatsächlich so eine Art Magazinformat dann letztendlich ja auch war. So wie man das vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt oder aus einer gut gemachten Radiosendung. Also immer schön, wenn man eine Struktur hat, an der man sich festhalten kann.
Also eher schon so ein bisschen aus dem klassischen Radio, so Sachen nach dem Schema von Deutschlandfunk oder ähnliche Geschichten.
Ja, schon. Ja, ja, genau. Und lustigerweise, ich kann das jetzt gar nicht mehr so bis ins Letzte rekonstruieren, aber so dieses Gefühl, irgendwie so doch wissenschaftlich kritisch unterwegs zu sein und irgendwie die Affinität zum Podcasten, das ist irgendwie so gleichermaßen gewachsen irgendwie, ne?
Genau, und dann das dritte Standbein war letztendlich, dass Alexa jemand aufmerksam gemacht hat auf die GWUP, also auf die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das ist der größte Skeptikerverein im deutschsprachigen Raum.
Mit einem seltsamen Namen.
Mit einem sehr seltsamen Namen.
Ein guter Verein mit einem komischen Namen.
Genau, und Das alles drei zusammen, das waren so die Elemente, die dann dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, das wäre doch mal eine Sache, einen Podcast zu machen. Dann war tatsächlich das nächste Problem, die technischen Aspekte zu lösen. Also wie funktioniert sowas? Wo kriege ich Freeware hin, mit der ich das machen kann? Also Geld war natürlich nicht über, um sie irgendwelche teure Software zuzulegen. Wie kriegen wir das hin, dass wir gemeinsam was einsprechen können? Das waren so die nächsten Schritte. Und dann gab es einen, und das ist tatsächlich keine moderne Sage, und das ist auch kein schönes Märchen, sondern das ist so passiert. Wir hatten ja zu der damaligen Zeit den gleichen Arbeitgeber, Alexa und ich. Und wir sind dann gemeinsam irgendwann mal einen Kaffee holen gegangen. Wir hatten unsere Büros in der dritten Etage. Die Kantine mit der Kaffeemaschine, wo man sich den Kaffee ziehen konnte, war in der ersten Etage. Und ich habe dann Alexa abgeholt. Ja, unpraktisch, genau. Fanden die Chefs auch immer doof, wenn man sich einen Kaffee holen ging, weil man so lange weg war vom Arbeitsplatz. Das ist eine andere Geschichte. Und dann sind wir, also habe ich Alexa abgeholt aus dem Büro und quasi da auf dem Weg zur Kaffeemaschine und auf dem Weg zurück zu Alexa ins Büro ist der Name, das Sendekonzept und im Prinzip die gesamte Struktur, so wie sie jetzt nach 94 Folgen immer noch ist. Also die erste Folge ist natürlich technisch nicht so gut. Wir beide sind bei weitem nicht so locker, sondern klingen eher so, als ob wir irgendwelche Hölzchen in Körperöffnungen haben. Ja. Aber die Sendung an sich ist ja die gleiche. Und all das ist binnen, sagen wir mal, 5 Minuten wie so Puzzlesteine runtergefallen und daran haben wir festgehalten bis heute.
Und das Schlimme ist, ich habe es überhaupt nicht ernst genommen. So die ersten paar Folgen, da habe ich irgendwie gedacht, ja, okay, das hören sich jetzt irgendwie so 3 Leute an, das ist völlig Wumpe, was du hier erzählst. Und als ich dann mal so langsam mitgekriegt habe, dass es doch so eher, weiß ich nicht, in Richtung 50 Hörer geht oder so, da habe ich mich echt verjagt und da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht.
Ja, aber da entstehen die schönsten Geschichten draus. Ja. Naja, wenn man es einfach macht und sich gar nicht so sehr drum kümmert und Gedanken macht, wer das jetzt wie finden oder nicht finden könnte.
Genau, erstmal machen.
Ja. Schön, schöne Geschichte.
Ja, das ist in der Tat eine wahre Geschichte. Das ist das Verrückte noch da dran. Und
müsste man jetzt von einem Gegenpodcast überprüfen lassen, ob das nicht
Das muss man
gegenprüfen, genau. Nein, aber das ist also wirklich völlig verrückt. Und an diesem, das, was du auch jetzt gerade gesagt hast, Alexander, dieses Festhalten und einfach sagen, wir machen das jetzt einfach mal, weil wir das so gut finden. Das war, glaube ich, jetzt so. Willst du dich scheiden?
Nein, das war nicht der Ehering. Meine Finger sind gerade irgendwie zu kalt.
Bitte nicht in der Sendung. Das kommt überhaupt nicht gut an.
Das hätte aber ein Alleinstellungsmerkmal für wo ich den stehen geblieben. Achso, das hat sich irgendwie als gut erwiesen. Also, dass wir im Prinzip anfänglich uns deutlich mehr Gedanken darüber gemacht haben, was können jetzt die Leute denken. Also, um das mal plastisch zu machen, unsere 5. Folge war eine Folge, die hieß Mythos Wald. Und da ging es letztendlich darum, das war ein Alexa, die dann sagte, ich hätte so Lust, mal eine kulturhistorische Betrachtung des Waldes. Bitte alle Kulturhistoriker da draußen. Natürlich haben wir das nicht wissenschaftlich universitär in 30 Minuten.
Auch nicht
Minuten,
in der Tiefe, in der man das eigentlich machen muss.
Aber so diese Grundzüge, wie man sowas mal machen könnte, was für Literatur man ranziehen kann, was hat denn der Wald überhaupt für eine Bedeutung für unsere Gesellschaft, auch heute noch? Und dann habe ich zwar gesagt, lass uns das mal machen, aber das hört sich wirklich überhaupt gar kein Mensch mehr an. So, aber wenn du das gerne machen willst, dann lass uns das machen. Und das war Folge 5 und dann plötzlich kriegten wir dann tatsächlich die ersten Reaktionen, wo dann Leute sagen, das ist bisher eure allerbeste Folge, weil all das, was ihr macht, so das ist so History Channel oder auch mal Terra X, das kriegt man irgendwo anders, aber diese Mythos Wald Folge, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das finde ich total super.
Ah, die Bresche gefunden.
Ja, und das war dann für uns irgendwann so der Moment, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das Thema, was wir wollen, wann wir wollen. Natürlich gehen wir immer auf Hörer auch ein. Klar, wir sind ja immer froh, wenn wir Themenvorschläge auch bekommen. Aber wir machen uns ehrlich gesagt nicht mehr so einen Kopf darum. Und du hast uns gerade als die Instanz bezeichnet. Das kommt ja von dir. Wir scheinen da nicht ganz so falsch mitzuliegen.
Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Ja, schön. Also ich fasse noch mal ganz kurz von vor 5 Minuten zusammen. Also so der Ursprungsimpuls war quasi eine Mischung aus eigenem Interesse am Format Podcast oder an dem Medium, zusammen mit dem mit dieser thematischen Vorliebe und euren persönlichen Interessen diese Legenden, diese Mythen sich mal ein bisschen auf seriöser Ebene vorzunehmen.
Mhm. Genau.
Und das kam dann zusammen mit beim Kaffee fällt uns ein Konzept dafür ein und wir machen es einfach.
Ja.
Ja.
Ja, so war's.
Ja, ich bin dann so ein bisschen schwanger gegangen und an dem Tag auf dem Weg zum Kaffee habe ich gesagt, so machen wir's. Und das ist wirklich so, dass ich gesagt habe, wir sagen Hallo, wir machen eine Geschichte, da erzählst du irgendwas und wir sagen nicht, ob es stimmt oder nicht. Dann behandeln wir das Thema und dann lösen wir auch, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Also das war wirklich der Wortlaut.
Was man noch dazu sagen muss, ist, dass wir vorher irgendwie eine Phase hatten, wo wir irgendwie in unserem Job, also es war alles ganz, ganz fluffig und so, irgendwie lief auch alles. Und der Job war auch top, alles okay. Hat uns jetzt nur nicht so hundertprozentig und in allen Belangen so viel Spaß gemacht, dass einen das so komplett ausfüllt irgendwie und so besonders ist, dass man gar nichts mehr anderes machen will und irgendwie nur für die Arbeit lebt. Und wir waren auch recht bequem geworden, muss man ja auch mal so dazu sagen.
Ja, so Couchkartoffelmäßig.
Genau, so ein bisschen, ne? Und dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt ziehen wir aber mal von null irgendwie so ein Projekt auf machen das auch nicht nur dreimal, sondern ziehen das dann wirklich durch. Das war neu für uns und das hat also so viele Türen aufgestoßen, die lassen sich schon gar nicht mehr zählen. Also das war echt irgendwie so eine Entscheidung, die also unserem Leben auch irgendwie eine komplett andere Wendung gegeben hat.
Ja, definitiv.
Das wäre so eine meiner Fragen, die ich jetzt mal vorziehe. Wie viel Raum nimmt denn Hoaxilla bei euch so in Gänze ein mittlerweile?
Mittlerweile fast meine komplette Zeit, in der ich so irgendwie in Projekte investiere. Also das ist wirklich so zu 90% Hoaxilla, möchte ich meinen. Da kommen jetzt auch inzwischen noch ein paar andere Sachen dazu, aber Hoaxilla ist natürlich immer so vom Stellenwert her was Besonderes. Und na gut, Alexander arbeitet Vollzeit, das ist natürlich krass. Ich habe keinen Job im Moment, ich kann mich da wirklich so richtig reinknien. Aber das nimmt schon wirklich sehr, sehr viel Raum ein.
Ja, das wird sich bei dir ja dann auch wieder klar ändern. Mhm. Aber,
da kommen wir noch zu.
Tatsächlich ist es so, dass ich mal sage, 85% meiner Freizeit, wenn ich nicht dem Job nachgehe, ist Hoaxilla. Wobei das jetzt nicht nur aus Foliantenwälzen und Internetrecherche besteht, sondern all das, was wir so tun in unserer Freizeit, also unser Podcast ist im Prinzip unser Leben geworden. Ganz schwer so richtig zu beschreiben, aber so ist es in der Tat. Also da haben sich neue Freundeskreise aufgetan. Wenn du sonst abends mal telefoniert hast mit jemandem und hast dich so ausgetauscht, wie läuft's denn gerade so, sind das inzwischen abends Telefonate mit anderen Skeptikern, mit Journalisten, wo man sagt, wollen wir da wieder mal kooperieren? Ah, wir hätten Bock, ein Interview zu machen. Dann versucht man, Interviewpartner zu finden. Und das ist aber auch zeitgleich dann der Freundeskreis geworden. Also so richtig trennen lässt sich das gar nicht mehr so. Und es ist einfach fast schon unser Leben geworden. Also außerhalb des Berufes.
Kannst du da ein Schild dranhängen? Oder könnt ihr beide da ein Schild dranhängen, was das an reellem Zeitaufwand für euch bedeutet? So über den Daumen.
Also für mich sicherlich pro Tag neben einem durchaus fordernden Bürojob 3 bis 4 Stunden pro Tag.
Okay, das ist eine ganze Menge.
Social Networking gehört dazu. Also ich bin so derjenige, der ganz viel die Internetkanäle auch nutzt, um das Konzept Projekt größer zu machen, ich gehe das auch ein bisschen strategisch an. Also, dass wir jetzt irgendwie kurz vor 1500 Facebook-Likes stehen, dass wir 1600 Twitter-Follower haben, das ist auch schon so ein Stück weit gemacht, bilde ich mir zumindest ein.
Also, du bist auch der sich auf Twitter für Interviewanfragen anquatschen lässt.
Und zum Beispiel.
Ich weiß, also bei mir ist das insofern ein bisschen schwer zu sagen, weil ich eigentlich den ganzen Tag im Augenblick, gut, wenn ich dann hoffentlich auch mal wieder irgendwie einen Broterwerb habe in nächster Zeit, dann ändert sich das, aber eigentlich nur Projektarbeit mache und das sind inzwischen schon irgendwie so nicht mehr 2 oder 3 Sachen, sondern eher so 4 oder 5 oder auch mehr, die ich so gleichzeitig mache und dann mache ich das immer stückchenweise. Ne? Also es geht so fließend ineinander über. Und das über den ganzen Tag verteilt. Also mir fällt das jetzt gerade furchtbar schwer, das irgendwie mit Stunden beziffern zu können. Aber also im Prinzip, also man kann ja auch fast sagen, die anderen Sachen wären ohne Hoaxilla gar nicht möglich gewesen. Genau. Insofern hängen sie da auch mit dran und sind in diesem Dunstkreis irgendwie alle. Insofern kann man eigentlich sagen, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache im Moment. Und ich erfahre zum ersten Mal wirklich, wie das ist, wenn einem das, was man so tut, irgendwie auch wirklich so richtig, wenn einen das so richtig ausfüllt und Spaß macht. Das ist schon echt hammerhart.
Also man kann da schon von einem klassischen Hobby oder Interesse zum in Anführungszeichen Beruf zurzeit.
Mhm. Absolut.
Ja, bei Alexa in jedem Fall im Moment, ja.
Beeindruckend. Also ist auch vor allem echt eine Menge. Also neben dem Job nochmal 3-4 Stunden dran zu hängen, ist nicht ohne.
Ist aber auch jetzt nicht gequält oder weil wir das müssen, sondern weil es in der Tat, also wir ziehen da ja ganz, ganz viel draus. Ne? Also das ist da so. Das ist, glaube ich, auch ganz schwer jetzt zu vermitteln. Das liegt aber auch wirklich daran, an dem, was wir tun. Also ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen privaten Podcasts, die so gestrahlt werden ins Netz und publiziert werden, es unterscheidet sich unser ja schon, weil wir sehr, sehr intensiv auch recherchieren. Also gut, ich tue jetzt einigen Tech-Podcasts natürlich total unrecht, weil die auch sehr, sehr viel Recherche betreiben. Also so nicht, aber wir sind von unserer Struktur her tatsächlich ein Magazin, so verstehen wir uns.
Also es wird mehr zumindest. Also wir haben uns ja in der Vergangenheit, also man muss ja auch mal Kritik ansprechen, ne? Das kann man ja auch ganz offen sagen, auch des Öfteren mal vorwerfen lassen müssen, wir hätten nicht genug in die Tiefe recherchiert und das stimmt auch. Also das, was wir halt machen, das sind Sendungen, wo wir Themen vorstellen, um hoffentlich einen Überblick zu geben und den Leuten Denkanstöße zu liefern, sich selber vielleicht intensiver damit mal auseinanderzusetzen. Genau. Was wir nicht machen können, ist eine Uni-Vorlesung in der Zeit halt.
Das ist aber, denke ich, auch klar in dem Umfang und in dem Format könnt ihr keine 12-stündigen Gesamtvorlesungen halten. Naja. Könntet ihr schon, aber ich glaube, das wäre auch gar nicht Sinn der Sache.
Ja.
Ja, eine Menge Zeit. Habt ihr denn irgendeine, vielleicht auch nur ein gefühltes und gar nicht so klar umrissenes Ziel hinter eurer ganzen Podcast-Reihe?
Ja, klar.
So, du sprichst immer von Sendungsbewusstsein.
Ja. Ja, also abgesehen von dem Offensichtlichen, dass es da um Demystifizierung und ähnliche Geschichten geht.
Naja, also das ist eigentlich für uns das Zentrale. Wir wollen gerne ein Gegenpol sein. Wir wollen gerne tatsächlich Aufklärung und wissenschaftlich-kritisches Denken wieder in den Fokus rücken. Und auch gerade im Medium Internet das tun. Weil
habt ihr das Gefühl, dass es da eine große Notwendigkeit für den Gegenpol gibt, weil die Bewegung gerade in die andere Richtung läuft?
Ich glaube nicht, dass Bewegung in die andere Richtung läuft. Ich glaube, der Kanal ist das Entscheidende. Mm. Also gib mal den Yeti oder gib mal Bigfoot in Google ein und guck mal, was du für Treffer kriegst. Und da bin ich sehr froh, dass wir inzwischen meist bei solchen Themen auf der ersten Seite mit dabei sind, weil wir in der Regel dann immer der einzige Treffer sind, der erstmal was wissenschaftlich Kritisches zu dem Thema verbreitet. Und
also ich tue mich auch immer schwer zu sagen, ohne dass man das dann wirklich mal anhand von Studien oder Umfragenerhebungen irgendwie feststellen würde, zu sagen, dass jetzt der gesellschaftliche Trend in irgendeine bestimmte Richtung geht. Also da darf man sich auch nicht zu sehr vergaloppieren. Zumal, wenn du anfängst, natürlich dich mit so einer Szene, also wie meinetwegen der Esoterik-Szene zu beschäftigen, dann wirst du automatisch natürlich nur mehr eben auf diese Szene treffen und dann besteht natürlich die Gefahr, dass du denkst, oh, um Himmels Willen, das hat unsere ganze Gesellschaft durchsetzt, das ist nicht mehr nur so ein Randphänomen, das durchzieht sich jetzt in alle unsere, durch alle Bereiche irgendwie und überrollt uns. Da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Aber auf jeden Fall.
Gut, das ist so ein Filterbubble Phänomen. Ne?
Genau. Mhm.
Und ansonsten ist es tatsächlich so, das habe ich gerade schon mal gesagt, dass sich da unser Leben auch und alles vermengt. Also wir sind Skeptiker. Ich halte das für eine wichtige Lebenseinstellung. Diese Denkart halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass es immer in gesellschaftlichen Kontexten Leute gibt, die diese Denkart, die diese Form an Dinge heranzugehen, leben und weitervermitteln. Und wenn ich selber Skeptiker bin, dann kann ich mich fragen, wie kann ich jetzt irgendwas tun? Ich kann Bücher schreiben, ich kann was weiß ich machen. Und für uns ist eben der Kanal gewesen, zu sagen, wir machen jetzt einen Podcast, und wenn wir da ein paar Leute davon überzeugen können, auch da mit sich zumindest mal auseinanderzusetzen mit dieser Denkart, dann haben wir schon gewonnen.
Aber was auch viele denken und was mir sehr am Herzen liegt, was ich immer wieder gerne loswerde, ist, dass das nicht bedeutet, dass wir diese Themen irgendwie so niederwalzen wollen und alles irgendwie so vom Tisch wischen wollen. Ich weiß, ich bin in den Sendungen oftmals ein bisschen zynisch, ein bisschen ironisch, und ich habe auch schon Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die gesagt haben, jetzt hör auf, mal so gehässig zu sein irgendwie. Da gehen manchmal die Pferde ein bisschen durch mit mir, das weiß ich, aber so generell möchten wir schon vermitteln, dass diese Themen zwar, dass man sie zwar ein bisschen kritisch hinterfragen sollte und dass man nicht alles für bare Münzen nimmt, was einem da so über den Weg läuft, aber dass man deswegen den Spaß daran nicht verlieren soll. Also, ne, also Wissenschaft kann und soll verdammt nochmal Spaß machen, auch wenn Forschung natürlich mitunter ein ziemlich dröges Geschäft ist, wie uns immer wieder versichert wird, aber generell soll es einfach irgendwie unterhalten, spannend sein und neugierig machen und Spaß machen.
Und was wir nicht als Ziel tatsächlich haben, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ist in irgendeiner Art und Weise berühmt zu werden oder irgendwelche Celebrities zu sein oder sonst etwas in der Richtung. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, weil wir natürlich mit Pseudonymen auftreten, weil wir gelegentlich dann auch mal irgendwelche abgefahrenen Fotos veröffentlichen. Aber das ist tatsächlich so eine Sache, die in die Richtung abstellt, was Alexa gesagt hat. Also damit erzeugst du natürlich auch Aufmerksamkeit.
Außerdem bin ich Rollenspielerin.
Ja, genau. Und das Lustige ist, wir legen die Latte immer ein Stückchen höher und machen immer mehr so ein bisschen absichtlich natürlich auch Popstar und überhöhen uns ein bisschen. Und das Lustige ist, dass die Leute uns das überhaupt nicht übel nehmen, sondern ich habe immer so den Eindruck, das wird sehr gerne und sehr, aber ich glaube auch von unseren Hörern mit einem schmunzelnden Auge akzeptiert. Und das sind halt der Hoaxmaster und die Hoaxmistress, und ja, die dürfen halt mit einer Sonnenbrille vor ihrem abgefuckten Hochofen rumstehen und so tun, als ob sie Rockstars sind, obwohl sie eigentlich einen Wissenschaftspodcast machen. Also und es ist
in
ja
meinem Fall total schüchtern auch noch.
Ja, also das ist halt der totale super Widerspruch eigentlich. Ne?
Gut, aber ich glaube, das spielt einfach viel zusammen mit generellem Auftreten und wie er einfach rüberkommt.
Ja.
Ne? Also das wird anderen bestimmt nicht in der Form abgenommen, wie das euch abgenommen wird.
Das mache aber auch dann daran liegen, dass tatsächlich, wir haben ja häufig auch Hörertreffen jetzt schon gemacht, und das war ja auch mal so, wo wir gesagt haben, oh, toll, dann haben wir einen schönen gemeinsamen Abend in der Kneipe.
Zu zweit.
Da kommt ja keine Sau. Und das Lustige ist dann tatsächlich, wenn die dann kommen, dann ist immer so die Aussage, A, ihr seid genauso, wie ihr im Podcast klingt, und B, ihr seid völlig normal. Und dann
obwohl, dass ich normal bin, habe ich nie behauptet.
Streitest das vehement ab.
Ja. Aber das, und dann fällt ihnen dann immer auf, was sie gerade sagen. Dann sagen, ja, aber das soll jetzt nicht negativ klingen, aber das ist so. Und dann merken die halt selber, dass sie in dem Moment dann auch wirklich jetzt dann verstehen, wenn die uns mal persönlich auch getroffen haben, wo da die Trennung ist. Und was, das eine ist halt Show, das eine ist Marketing, um für unsere Sache auch ein Stück weit zu werben. Und das andere sind halt die Personen, die es machen. Und da sind wir, glaube ich, tatsächlich so, wie wir sind und wie wir klingen und wie wir uns geben.
Da unterstellt auch niemand, kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Naja, das haben wir auch schon. Also, ja. Also
naja,
da gibt Leute, die sagen, ja,
es gibt immer irgendwen, dem irgendwas nicht gefällt.
Ja, wir sind jetzt so an einem Punkt angekommen, wo du die ersten Leute hast, die gesagt haben, ja, früher, als ihr noch unbekannt wart.
Na, ihr seid jetzt zum Mainstream.
Ja, und jetzt glaubt ihr irgendwie, ihr kennt die ganze Welt Skeptiker-Community da irgendwie, und jetzt habt ihr es geschafft, euch da ranzuwanzen und so.
Ihr seid zu groß geworden, ihr müsst zerschlagen werden.
Ja, also, aber das ist echt witzig. Also wie so als Psychologe, wenn ich mir das angucke, das ist so ganz klassisch irgendwie.
Wenn
so,
das dann oder? Mal umschlägt, ne?
Ja, ist schon toll.
Das ist schon fast wieder Stoff für einen eigenen Podcast.
Ja, aber da musst du mal richtig große Leute fragen. Also ich halte es da mal mit Holgi, der hat mir das mal irgendwann gesagt, das finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch. Als Podcaster kannst du bestenfalls stadtbekannt werden, aber nie berühmt. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, das stimmt, da ist mit Sicherheit was dran. Ne?
Ja.
Wo wir gerade schon zwischenzeitlich die GWUP erwähnt hatten, spielt die denn, also ich weiß, ihr seid dort Mitglied, spielt das denn für den Podcast eine Rolle? Kommen da Impulse oder Wünsche oder was auch immer an euch heran?
Nö. Nein, also was Themen angeht, nicht.
Nein.
Es gibt, sagen wir mal, Berührungspunkte. Wie jetzt zum Beispiel, dass wir natürlich auch über die Welt-Skeptiker-Konferenz berichtet haben oder vielleicht ähnliche Dinge, die sich mal irgendwie für die Zukunft ergeben mögen. Aber es kommen keine Vorgaben, Vorschläge oder was auch immer jetzt von dieser Seite. Also man lässt uns da auch irgendwie völlig freie Hand, was uns aber natürlich auch wichtig ist. Denn wir machen wirklich so unser eigenes Ding und sind eigentlich ganz froh. Also wir kriegen natürlich Unterstützung irgendwie, wir werden da auch mal erwähnt im Blog und so, das ist immer total nett. Aber wir fliegen so ein bisschen unterm Radar, habe ich so das Gefühl, was ich auch gar nicht schlecht finde.
Okay, also inhaltlich kommt von der Seite nichts rein, aber also, es wird irgendwie wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Ja, also ich denke mal, solange wir jetzt nicht uns auf die andere Seite schlagen oder so und anfangen irgendwie homöopathische Mittelchen zu propagieren oder so, lässt man uns da machen.
Ich glaube, das ist auch noch eine, also ich kann das noch ein bisschen ausführlicher auch darlegen. Also es ist so, dass wir ja nach fast einem Jahr erst, wo wir quasi, ich glaube, in der ersten Sendung von Hoaxilla erwähnen wir die GWUP. Mhm. Wir haben uns sehr, sehr schwer damit getan, letztendlich dem Verein beizutreten, weil wir genau das, was so, glaube ich, hinter deiner Frage so ein bisschen steckt, befürchtet haben, dass man dann anfängt zu sagen, naja, jetzt müsst ihr aber auch Vereinspropaganda machen oder
so eine verkappte Erwartungshaltung ist das, wovon man da üblicherweise Angst hat.
Genau, was uns ja auch dann tatsächlich auch unterstellt wird. Wir würden jetzt ja nur noch über den Verein berichten. Wir haben dann nach einem Jahr gesagt, oder nach fast einem Jahr gesagt, wir treten dem Verein bei. Und ich bin dann ja im 2011, im Juni war das, zur Konferenz der GWUP gefahren nach Wien. Da war die in Wien. Das war sowieso auch eine sehr schöne Location. Und du warst bei den
Big Four. Ich war bei Iron Maiden.
Du warst bei Iron Maiden, war Alexa, genau. Und also das war sowieso, also da habe ich mich doch auch sehr, sagen wir mal, schräg etabliert auf der GWUP-Jahreskonferenz, weil zu dem Zeitpunkt war klar, dass es ein Interview mit uns gibt im Skeptiker, das ist die Vereinszeitschrift, die viermal im Jahr erscheint. Was Marc Wenicke mit uns seinerzeit geführt hat, der auch in der GWUP Vereinsmitglied ist und Wissenschaftsrat ist. Und Marc Wenicke ist Kriminalbiologe und firmiert so, wer Bild-Zeitung lesen sollte, als Herr der Maden, ist öfter mal bei Spiegel TV unterwegs und so und ist halt so ein FBI-mäßiger Tatort-Spurenermittler, so könnte man ihn vielleicht umreißen. Eine ganz schillernde Persönlichkeit. Und ich bin zu der Konferenz gefahren und hatte eigentlich erwartet, weil ich natürlich die Rückfahne des Interviews hatte, dass das Heft erschienen ist zu dem Zeitpunkt, wo ich in Wien aufschlage oder aber gegebenenfalls auf der Konferenz ausliegt, und bin dann relativ selbstbewusst am ersten Konferenztag mit einem selbst bedruckten Hoaxilla Fanshirt mit dem alten Sonnenbrillen in diesen Saal marschiert. Und da haben mich doch sehr viele Leute sehr schräg angeschaut und mich, glaube ich, für einen ultimativen Wahnsinnigen gehalten, der mit seinem eigenen Fanshirt durch die Gegend läuft, der dann auch noch dann bei den paar GWUP-Mitgliedern, die Hoaxilla tatsächlich kannten, wenn die da mal ein Foto machen wollten, grundsätzlich immer erst noch seine Sonnenbrille aufsetzte, bevor dann das Foto gemacht werden durfte. Und ich glaube, die haben mich für einen kompletten Vollidioten gehalten. Das war der Einstieg in die GWUP. Und damals habe ich dann beim Abendprogramm, da waren wir dann Essen auf der Konferenz, zu dem stellvertretenden Vorsitzenden der GWUP, Ruben Schäfer, gesagt. Und das war so eine Sache, so das hatte ich so für mich als Ziel auch gesetzt. Pass auf, ich biete euch an, dass ich den Verein vorstelle. Ich mach da eine Sendung, einmal im Monat. Ihr habt ein Who is Who auf eurer Internetseite. Und ich stelle einmal im Monat jemanden aus dem Who is Who vor. Das biete ich euch an. Allerdings habt ihr nicht die geringste Mitspracheberechtigung bei dem, was ich tue. Ihr seid nur dazu da, mir Kontakte herzustellen.
Das hast du so gesagt?
Das habe ich Rufen so gesagt.
Donnerwetter.
Und dann hat Rufen gesagt, prima, mach. Ich finde gut, was ihr bei Huxilla macht. Ich finde das total super, wenn du im Audioformat unseren Verein vorstellst, weil da ganz spannende Leute sind. Und ich traue dir das zu, dass du das machst. Du hast jegliche Unterstützung, was die Kontaktaufnahme angeht. Der Vorstand steht da hinter dir. Mach. Und so ähnlich wie Alexa sagt, solange wie ihr nicht anfangt, Paramedizin oder Parawissenschaften zu verbreiten, habt ihr völlige freie Hand. Und so ist es auch. Der Verein spielt insofern für uns eine sehr, sehr große Rolle, weil natürlich ein Verein mit 1000 Mitgliedern, der aus vielen Wissenschaftlern besteht, ein unschätzbarer Fundus an Quellen für Recherche ist.
Ja, das stimmt.
Und zum anderen auch an Kontakten, also viele Interviewpartner, die wir in der Vergangenheit in der Sendung hatten, haben wir über die GWUP bekommen, dass du dann reinrufst in den Verein, wer kennt sich denn mit Thema XY aus, und dann kriegst du irgendwie jemanden vermittelt, der dir für ein Interview zur Verfügung steht, was ganz großartig ist. Und umgedreht ist es im Moment eher so, dass der Verein an uns herantritt, teilweise mit Fragen, ob wir vielleicht mal ein Interview für einen Radiosender machen können oder solche Geschichten. Also das sind Anfragen, die aus dem Verein kommen. Ansonsten gibt es überhaupt keine Einflussnahme. Und wir haben auch, und das möchte ich nochmal erwähnen, obwohl wir Partner der Weltskeptikerkonferenz in Berlin waren, da auch unsere Eintrittskarten und unseren Beitrag, Eintrittspreis, all das selber bezahlt, beziehungsweise das haben unsere Hörer uns bezahlt, weil das Flattergeld war. Aber wir haben uns da nicht vom Verein sponsoren lassen. Und das gibt uns dann auch immer die Möglichkeit, auch trotz aller Sympathie, die wir dem Verein gegenüber haben, nach wie vor auch mal frei Kritik zu äußern, wenn sie denn hingehört. Und das ist uns sehr, sehr wichtig.
Ja, klarer Standpunkt. Sehr vernünftig.
Ja.
Wo liegt ihr denn so, ich bin da jetzt ein bisschen neugierig und ihr müsst darauf auch nicht antworten, wo liegt ihr denn im aktuellen Stand so mit euren Hörerzahlen, mit Feedback, was kommt denn, wen erreicht ihr denn so, sprecht ihr darüber?
Mhm. Naja, schätz mal, was meinst du denn, wenn eine Folge am Sonntagabend so ab 21 Uhr downloadbar ist, bis zum nächsten Tag 12 Uhr mittags, wie viele Folgen runtergeladen? Was würdest du denn schätzen?
Also wir reden so von 12, 15 Stunden Zeitfenster.
Mhm. Also immer, wenn dann die Folge frisch erschienen ist.
Ich würde euch durchaus zutrauen, dass das am nächsten Mittag fünfstellig wird.
Ja, das ist auch so. Das ist auch so. In der Tat, inzwischen muss man natürlich sagen, wir haben, um einfach mal, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, aber wir haben es getwittert im Rahmen der Weltskeptikerkonferenz. Wir hatten im Februar, März ist der 1 millionste Download einer Huxilla-Folge gefallen.
Oh.
So, einfach das so als Größenordnung. Mehr brauchen wir da gar nicht zu sagen. Und es wächst halt weiter. Also die, wir haben im Moment mit den drei Folgen, die in Hamburg jetzt angeboten werden, seit wir hier sind, nähern wir uns gerade nach 4 Millionen an, was unfassbar ist.
Das ist allerdings eine Hausnummer, zugegeben.
Man muss sich das vorstellen, ich gucke jetzt gerade den Hoaxmaster völlig entgeistert an, weil ich das auch noch nicht wusste. Ah, ja.
Was machen wir? Wann? Warum?
Ja, also sagen wir mal so, wir kratzen gerade an der 200.000er Grenze.
Ja, schön. Möge es wachsen und gedeihen.
Ja, das ist die Richtung eigentlich unfassbar für uns selber auch. Das war auch nicht immer so. Ne? Also das ist eine Sache. Und es ist erstaunlicherweise auch das nochmal dabei gesagt, und das ist eigentlich das, was uns am allermeisten wundert. Nicht so, dass das seit der Erwähnung von NSRW so ist. Das war ja sicherlich, als Tim Pritlove uns erwähnt hat und Holger uns ein paar Mal geplackt hat, war das sicherlich, da hat es einen Sprung gemacht, aber dann war es lange auf einem Niveau. Und im Moment, sagen wir mal, seit 6 Monaten steigt das aber kontinuierlich an und multipliziert sich. Also wir haben scheinbar so eine Art kritische Größe erreicht. Ja. Und das beschleunigt sich jetzt einfach von alleine. Und auch in einer Art und Weise, die wir gar nicht mehr einschätzen können. Wir haben extrem viele Hörer in Österreich und in der Schweiz, was uns sehr, sehr freut.
Ja, meine alte Heimat, Österreich. Ja.
Genau. Grüße. Und wir kriegen pro Woche, sagen wir mal, Themenvorschläge, wenn ich da so alle Kanäle zusammennehme, 10. Und nochmal 5, 6 E-Mails, wo uns Leute mit Problemen anschreiben, die Fragen stellen. Also wo dann wirklich gesagt wird, was sagt ihr denn dazu? Also dass wir pro Woche sicherlich so im Bereich, wenn ich jetzt Facebook dazu nehme und auch wenn wir angetwittert werden und solche Dinge, 30, 40 direkte Anfragen an uns haben, was so sonst läuft mit ihr seid super und ich find's toll oder sowas.
Das ist aber doch schon eine Menge.
Das ist eine ganze Menge, ja. Also das erklärt
Feedback,
aber auch wieder.
Feedback sind ja immer, also Feedback, was tatsächlich auch ankommt, ist ja in der Regel eher so im Promillebereich der Hörerzahlen.
Ja. Das erklärt jetzt aber auch, warum das natürlich auch so ein ganz Teil unseres Lebens wird. Also neben der Recherche versuchen wir natürlich dann auch diese Fragen zu beantworten. Natürlich immer die Themen weiter zu sammeln in der Bundeslade. Bei uns im Keller kommen ja immer die Themen rein. die haben wir ja. Wir haben übrigens die einzig echte Bundeslade. Seit wir die Folge veröffentlicht haben, gibt es ja 1000 Scharlatane, die behaupten, sie hätten die Bundeslade. Nein, sie steht bei uns im Keller in Hamburg.
Das verursacht nur Probleme.
Daran kannst du keinen Zweifel bestehen. Wo soll sie sonst stehen?
Ja.
Ja, aber gut zu wissen, dass man weiß, wo man danach fragen könnte.
Ja. Ja, das ist bombastisch. Also die Downloadzahlen sind ein Knaller. Also das ist gerade jetzt auch nach einer vierwöchigen Pause, wo du eher erwartest, naja, das läuft jetzt erst wieder langsam an. Also das ist tatsächlich so, dass inzwischen auch Leute sich beschweren, dass der Server so langsam ist und wir haben einfach einen unfassbaren schnellen Cloud-Server, der reguliert, aber der auch, also jeder beliebige Server ist irgendwann überlastet, wenn zu viele Zugriffe kommen.
Ja, ich kenne das. Also jetzt nicht vom eigenen Podcasten her, aber ich habe da beruflich mit zu tun.
Ja. Also irgendwann ist halt gut, da kann man auch nicht mehr nachrüsten in einem Maße, dass man sich das in irgendeiner Art und Weise leisten kann.
Ja, das ist der Punkt. Die Skalierung ist irgendwann massiv geldsackabhängig.
Wobei ich an der Stelle nochmal erwähnen muss, dass wir unsere Folgen tatsächlich umsonst hosten dürfen. Also da war jemand mal irgendwann sehr, sehr großzügig und hat uns einen Cloud-Server zur Verfügung gestellt, weil der so hinter dem Content steht, dass er gesagt hat, komm hier, hier hast du einen SFTP-Zugang und jetzt kannst du deine Folgen da drauf schieben und mach dir mal keine Sorgen.
Das erleichtert es natürlich. Ne?
Das ist unfassbar genial. Also für einen Podcaster, der gerne sein Archiv immer vorhalten möchte, ist das eigentlich der Traum.
Ja, natürlich. Wo wir gerade bei Feedback waren, wie schaut's denn so mit der unschönen Sorte von Feedback? Habt ihr irgendwie ein Problem damit oder ist das schon vorgekommen, dass euch da mal in Anführungszeichen von der Gegenseite Steine ans Knie geworfen werden oder ähnliches?
In einem noch sehr erträglichen Maße, ja, würde ich mal sagen. Also ich finde das sogar manchmal ganz niedlich. Also bei manchen Folgen, ich glaube, war das bei Helena Blavatsky oder so? Da hat dann wirklich so eine, ich glaube, es war eine Dame irgendwie so unter die Folge geschrieben, ja, aber man müsste ja auch mal irgendwie schauen, wie toll das alles ist und wir sollten doch mal offen sein dafür. Aber das hatte eher so, weiß ich nicht, ich fand das eher irgendwie so, hatte so was Liebes irgendwie. Das war jetzt nicht wirklich getrollt werden. Wo es ein bisschen harscher wird, und das ist eigentlich auch eine Sache, da hatte ich am Anfang nicht damit gerechnet, ist die Folge zum 11. September.
Mhm.
Das ist die Folge, die scheinbar irgendwie so die meisten Leute, die es nicht gut mit uns meinen, so auf den Plan gerufen hat.
Das hat auch ein sehr, sehr großes Thema, wo unheimlich viele Leute drin rumfuschen.
Genau.
Wobei du dann auch echt überrascht bist über die Aggressivität, die von 0 auf 100 dann so dir entgegenbrandet. Also,
was kommt da so? Also ihr müsst da jetzt nicht furchtbar ins Detail, aber...
Nein, aber du wirst dann schon beschimpft und dir wird da...
Teil der Weltverschwörung.
Ja, genau.
Das genau, ist so genau. Und dass du dann irgendwelche Blogpostings nicht mehr freischaltest, sei ja dann der absolute Beweis. Und ja, Zensur hätte es ja im Dritten Reich gegeben und bla bla bla. Und das sind halt so Dinge, wo ich halt sage, ich zensiere ja keinen, nur er muss ja nicht bei mir in meinem Vorgarten rumpöbeln. Der kann halt selber eine Internetseite machen und da kann da seine Meinung äußern.
Wobei,
aber nicht bei mir zu Hause.
Ich finde aber generell, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, und ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Frage des Mediums ist, in der Blogosphäre finde ich das wesentlich krasser, so mit den Trollen und so. Also wenn ich mir so die Science-Blogs angucke, wo wir auch regelmäßig mitlesen und so unsere Lieblingsblogs haben, und wenn man da mal so in die Kommentare guckt, was da abgeht, das finde ich schon teilweise echt heftig irgendwie.
Deswegen gucken die jetzt auch alle My Little Pony. Damit die mal alle wieder friedlich werden.
Genau.
Also ich glaube tatsächlich, dass unsere Seite, weil wir uns auch der Skeptische Podcast nennen, weil wir das GWUP-Logo auf der Seite haben, dass, glaube ich, so diejenigen, die an parawissenschaftliche Dinge, so will ich das mal einfach verallgemeinern und an paramedizinische Dinge glauben, darum geht es ja letztendlich, quasi auf dem ersten Blick sagen, ach, pff, die sind ja auch von der Pharmalobby gekauft, zum Beispiel.
Und dann quasi gar nicht weiter auf euch eingehen. So,
genau, und dann, da ist eh Hopfen und Malz verloren, die brauchst du eh nicht, das bringt ja gar nichts.
Na, auf der anderen Seite haben wir so die ganz heißen Eisen, irgendwie so à la anthroposophische Medizin und neue germanische Medizin noch gar nicht gemacht. Ganz heiße Eisen, ja.
Also das könnte
das kommt ja alles noch. Da bin ich mal gespannt, was dann passiert, ob das dann auch so Frieden
ist. Also das glaube ich auch, so Waldorfschulen, wenn wir da mal irgendwann dran gehen, das planen wir irgendwann, dass das
durchaus nochmal. In dem Thema steckt immer viel Spaß.
Ja, noch eine andere Welle bitte. Aber erstaunlicherweise dafür, dass wir jetzt, also wie viele Stunden das sind, weiß ich gar nicht mehr, aber 97 Folgen gemacht haben, wo Kirchenaustritte, wo Prominente über ihren Kirchenaustritt irgendwie sprechen. Also dafür ist das echt marginal. Also, ne, Spinner hast du immer.
Da werden wir nicht wahrgenommen. Wir haben ja sogar mal, als das hier mit Jürgen Flieges Wässerchen da irgendwie hochgekocht ist, mal bei ihm angefragt, ob wir nicht irgendwie mal...
Haben wir getrollt.
Da haben wir mal ein bisschen getrollt. Aber da wirst du natürlich überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich weiß nicht mal, ob das da irgendwie einen Sinn hat. Also diese Leute, die machen einfach einen riesen Bogen um uns.
Ja, wir gehen da bestenfalls drüber hinweg, weil wir Teil der Weltverschwörung.
Ja.
Na gut. Seid ihr denn zum Bilderberger-Treffen eingeladen?
Da gehen wir regelmäßig hin, also veranstalten wir das nächste.
Ach, das ist bei euch?
Ja.
Gut zu wissen, das müsste ich mir gleich mal notieren. Wie schaut es denn so mit der weiteren Planung für Hoaxilla aus? Gibt es da irgendwelche Bestrebungen? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht warum, weil es ist ja funktioniert ja hervorragend. Aber habt ihr irgendwelche Bestrebungen, irgendwas zu ändern, zu verändern, zu erweitern, zu streichen, zu, ich weiß es nicht?
Wir werden wahrscheinlich nichts an der Struktur ändern, am Konzept. Was wir natürlich immer machen wollen, es klingt jetzt so Larifari und nach Plattitüde, aber das ist einfach so, wir wollen natürlich immer irgendwie dazulernen und besser werden. Also wir müssen noch wesentlich irgendwie journalistischer vorgehen. Da finde ich es einfach toll, wenn wir uns da auch neue Projekte erschließen, wenn wir vielleicht noch mehr irgendwie vor Ort machen, noch mehr irgendwie Interviews oder so. Aber ansonsten bleibt Hoaxilla irgendwie so, wie es ist und wir werden da irgendwie schön unser eigenes Ding machen.
Wir können schon mal sagen, dass wir jetzt hier in Hamburg, seit wir hier sind, in den 4 Wochen, in denen wir hier sind,
sind wir schon den Leuten auf die Nerven gegangen.
Genau, also
vielleicht die Einheimischen betreut.
Ja, und du hast halt mehr Möglichkeiten hier und das wird also in absehbarer Zeit jetzt nochmal ganz spannende Folgen geben, die ein bisschen mehr in so einen Reportagestil vielleicht eher gehen. Genau. Also so ein bisschen in die Richtung wie die Folge, wo wir beim Science Slam da mal vor Ort waren.
Oder bei dem Vampirkongress.
Waren. Also solche Dinge. Da gibt es so ein, zwei Sachen, die wir hier gerade für Hamburg planen. Aber grundsätzlich bleibt so, wie es ist. Und also mit jeder Folge, die wir mehr machen, mit jedem Hörer, den wir mehr gewinnen, hast du potenziell jemanden, der auch mal irgendwann vielleicht mal in einer Folge auftreten kann und was Schlaues sagen kann, weil gerade sehr viele Menschen noch viel, viel schlauer sind als wir und da sind wir auch mal froh, wenn wir die mal für unsere Sendung bekommen. Tatsächlich sind wir nicht bemüht, noch mehr Promis oder so anzufragen. Also wir haben immer mal wieder Anfragen. Wir kriegen auch gesagt, frag doch mal den Lesch oder frag doch mal den Yogeshwar oder mach doch mal was mit dem wie heißt er denn? Hier der Schweizer Fernsehwetterfrosch Kachelmann über Chemtrails und so. Da kann man sagen, da gibt es einige, die haben wir schon angefragt, wo du dann gar keine Antwort bekommst oder wo dir gesagt wird, steht nicht zur Verfügung. Und auf der anderen Seite ist es dann auch so, Harald Desch ist Astronom, ist Wissenschaftler, ist Physiker, mit dem kann man sich prima über das Universum unterhalten, aber das hätte jetzt auch nicht so viel Neuwert. Also ich glaube, die Folge mit Hohecker hat tatsächlich auch so eingeschlagen wie eine Bombe, weil, glaube ich, da eine Seite von Bernhard Hohecker nochmal zutage getreten ist, die man vielleicht vermutet hat, aber in dieser Ausprägung, glaube ich, doch sehr, sehr viele Leute nochmal sehr geflasht hat, also uns auch.
Ich denke auch, das war einfach das, was dieses Special, ich möchte sagen, da rausgekitzelt hat, war vorher einfach nicht so sichtbar.
Ja. Ja, also also das ist halt eine Frage, ob du, selbst wenn du einen anderen Fernsehpromi dann jetzt kriegen würdest, vielleicht irgendwie so, ich mach das mal, ob du da so einen Effekt hast und dann kannst du es dir auch besser schenken. Ich muss nicht jetzt einen Promi nach dem nächsten jagen.
Nee, genau, aber darum wir haben ganz tolle Leute aufgetan, die zu dem Thema, und jetzt zu viel verraten zu wollen, dass wir dann jeweils behandeln wollen, eine ganze Menge zu sagen haben.
Das wird sehr, sehr cool. Da freuen wir uns auch richtig drauf. Das wird so Mitte, Ende August und dann vielleicht Versendung im September. Da mal so ein bisschen auf unsere Seite kommen und gucken.
Tease.
Ja.
Das klingt doch vielversprechend. Mhm. Was ja auch kein Geheimnis ist, dass auch, ich glaube, es hieß zuletzt so Anfang Mitte August, da noch ein anderes Projekt dazukommt aus eurem Hause.
Ein weiteres Qualitätsprodukt. Ja,
ein weiteres Qualitätsprodukt
aus eurem Hause. Das ist dann ja schon auch das vierte inzwischen. Das ist, macht uns ja selber auch Angst. Also Psychotalk.
Neu im Portfolio.
Ja, genau.
Ja, ich suche ja immer neue Herausforderungen und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich habe schon immer gerne vorgelesen und wollte dann nicht irgendwie einen Vorlesepodcast machen. Und so ist die Idee zu Black Sweet Stories entstanden vor einiger Zeit. Das reift jetzt gerade noch so ein bisschen. Da sind wir schon so in den ersten Produktionsphasen. Aber ich denke mal, also es wird eher Mitte August werden, bis dann Folge 1 irgendwie zum Download bereit ist.
Das sind nicht unbedingt Geschichten, bei denen man einschlafen kann.
Vielleicht. Nee, das ist eher weniger. Das
wurde mir auch schon zugetragen. von welchem Format, so ganz grob, so welche Länge und was wird uns da so erwarten?
Also die Länge der Folgen wird maximal so wie die Hoaxilla-Folgen sein. Ich bin selber noch am Überlegen und das ist auch so eine Sache, die da habe ich noch keine wirkliche Entscheidung getroffen, ob ich bei längeren Werken hintereinander in mehreren Folgen dann auch dieses Werk zu Ende bringe oder ob ich so ein bisschen mische. Da muss ich mal gucken, denn das werden Geschichten, die so ein bisschen so in Richtung Düsteres geht. Also ich werde irgendwie Gustav Meyrink lesen, was ein bisschen schaurig ist. Anfangen kann ich auch schon sagen, womit ich anfange. Ich werde von Marquis de Sade Justine lesen, was ja auch durchaus schon so in die echt etwas heftigere Richtung geht. Und ja, dann werde ich mal gucken, wie da das Feedback so ist. Da bin ich echt mal gespannt. Also ich bin selber gespannt, wie das ankommt. Ich kann es nicht wirklich einschätzen. Also
vom Inhalt her eher der Gegenentwurf zum Einschlafen-Podcast.
Ja. So kann man es auch sagen.
Man muss sich auch abgrenzen. Ne? Also ich finde ja auch jedes Projekt, was man anstößt, sollte zumindest ein Alleinstellungsmerkmal haben.
Na, den werden wir finden, denke ich.
Ja.
Also das werden wir finden.
Das passt dann schon, ja.
Bin da sehr gespannt. Harren wir der Geschichten, die da kommen.
Ja. Man kann sich natürlich so ein bisschen über Twitter und Facebook so auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, derzeit, ich habe ein bisschen angefangen zu produzieren. Das ist derzeit noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Aber es macht auf jeden Fall schon mal tierisch Spaß. Also das ist irgendwie eine ganz witzige Sache. Man wächst ja an seinen Herausforderungen.
Oh ja, ständig mal mit mehr und mal mit weniger Schmerzen.
Genau, und die Domain ist auch schon geschaltet, blacksweetstories.com. Da landet man derzeit noch auf der Facebook-Seite. Im Hintergrund schrauben wir aber gerade schon an der Präsenz und sind ganz froh, dass wir die Domain uns sichern konnten.
Ja, schön. Das klingt doch gut. Das nächste Projekt in den Startlöchern.
Mhm. Eben, darf man das eigentlich schon sagen? Habt ihr da schon irgendwie was unterschrieben?
Was wo unterschrieben?
So, was so bis Dezember geplant ist? Darf man da schon drüber reden?
Oh, das weiß ich nicht. Aber ich habe so viele, weiß ich nicht, ob ich da drüber reden darf.
Keine Ahnung, also, wird dann rechtliche Probleme kommen. Also da kommt noch viel mehr von der Hoax Mysteries.
Ja, schriftlich gesprochen. Also man wird mich irgendwie nicht los. Das ist ganz furchtbar im Moment.
Jetzt kommen aber die Super-Teaser hier.
Ja, aber ich bin jetzt gerade, wir sind gerade wirklich nicht, ich weiß gar nicht, ob wir das öffentlich sagen dürfen im Moment. Ja. Also es lohnt sich in jedem Fall, die Hoaxilla Homepage zu verfolgen, unsere Twitter-Accounts zu verfolgen, bei Facebook sich uns anzuschließen oder bei Google+. Auch da schubsen wir das Tumbleweed ein bisschen durch die Gegend. Dann kann man es nicht verpassen.
Es wird viel passieren.
Ja. Das geht alles weiter.
Sehr schön. Immer neuen Stoff, immer her damit. Mhm. Verlassen wir mal so diese direkte Projektebene im Sinne von einzelnen Podcasts. Reden wir so ein bisschen über Podcasts überhaupt in Deutschland. Mhm. Wir hatten vorhin ja schon so einen Schlenker genommen über Hörerzahlen und so einfach so ein paar, Zahlen in den Raum geworfen. Da fällt mir auch noch ein, das, was du beschrieben hast, dass das nach dem, ich nenne das jetzt einfach mal NSFW-Push und nach den Holgi-Plugs, dass ihr da so einen Sprung gemacht habt. Mhm. dass sich das danach aber so einigermaßen eingependelt hat und dann wieder hochging. Mhm. Das passt so zu meiner Theorie von zwei kritischen Punkten. Mhm. Ich glaube, man muss so den ersten kritischen Punkt überspringen, um überhaupt reell irgendwie in Erscheinung zu treten. Das ist ein bisschen einfacher geworden oder ein bisschen, es gibt nettere Kanäle, weil wir mittlerweile eine sehr schöne Hörsuppe haben, zum Beispiel, mhm. Die sich so mit einzelnen Projekten ein bisschen auseinandersetzt.
Also ich habe ja die Hörsuppe kurz bei Twitter auf einem Follow Friday als die Hör-zu-der-Podcast-Szene bezeichnet.
Ja, das habe ich gelesen.
Meinte das tatsächlich in einem sehr, sehr positiven Weg. Und ich glaube, dass der Christian, der dahinter steckt, wir haben ihn ja auch persönlich kennenlernen dürfen, da für die gesamte Podcast-Szene etwas ganz, ganz Großartiges tut, was, glaube ich, vielleicht noch gar nicht alle Podcaster verstanden haben. Und ich glaube, so in 5 Jahren vielleicht nochmal, entweder machen wir da alle was ganz anderes, oder aber man kann sagen, ich war damals mit dabei, und ich glaube, da ist der Christian, glaube ich, ein ganz großer Bestandteil, und man kann ihm gar nicht dankbar genug sein für das, was er
das auch sehe ich für genauso. Uns tut.
Sollte man an der Stelle auch nochmal sagen. Und lieber Christian, ich hoffe, dass du jetzt deswegen einen eigenen Beitrag mal in eine Hörsuppe schreibst und dann da auch nochmal Alex das neues Projekt plugst, damit viele Leute das wieder hören und damit die Flatterkohle also in größeren Säcken reinkommt. Also ich sage ja nichts ohne Hintergrund. Aber ich habe dich unterbrochen, lieber Alexander.
Mach mal. Ich denke, ich sehe das genauso. Ich glaube auch eher, dass wir in 5 Jahren sagen werden, ach damals. Und dann, also ich glaube, rückwirkend haben wir gerade eine echte Push-Phase. Mhm. Ich glaube, die Herren Berliner Podcaster reden da ja auch gerne von der zweiten Welle.
Mhm. Ja.
Die zweite Welle, die halt auch aus so Dingen wie dem Göttinger Cluster besteht.
Ja.
Und die arbeiten ja wohl auch fleißig an Dingen, die so nicht nur für die Göttinger Podcasts interessant sind. Zum Beispiel die Podperlen.
Ja.
Auch ein sehr schönes Ding. Und da vernetzt sich gerade vieles und da finden Dinge zusammen, die zusammengehören und die sich gegenseitig einfach schön befruchten können.
Ja, was ich für ganz, ganz wichtig erachte, und das ist auch der Grund, warum wir heute schon wieder ein Interview geben. Ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen ich jetzt in den letzten Tagen produziert habe, von denen sicherlich mindestens 2 jetzt Interviews waren, die jemand mit uns macht. Wir sind alle ganz, ganz klein. Wir sind alle vielleicht maximal stadtbekannt. Und auch ein Herr Pritlaff ist nur stadtbekannt. Das weiß er auch. Und ich glaube, der ist viel unaufgeregter, als das viele Leute glauben, was das angeht. Der hat nur einfach furchtbar viele um die Ohren. Und der ist vielleicht auch gar nicht so arrogant und schnöselig, wenn er mal auf was nicht antwortet. Sondern der kriegt einfach potenziert Mails, Twitter und sonstige Anfragen.
Ja, das kann man sich ja relativ einfach ausrechnen.
Kann man sich ausrechnen, genau. Ich glaube, alle Podcaster tun sehr, sehr gut daran, untereinander in Kontakt zu treten. Und es gibt, glaube ich, auch vor so einer Angst davor, wenn ich jetzt einen anderen Podcast bei mir erwähne, dann wird der geflattert und nicht ich geflattert. Oder
dann hören die nur noch dazu und nicht mehr bei mir.
Dann hat der die Downloads und nicht mehr ich die Downloads. Und
Das finde ich auch völlig übertrieben.
Ja, aber also, ich glaube, das ist
Fehl am Platze.
Ja, ich glaube, das ist aber bei vielen da. Und ich bin immer froh, wenn ich eine Interviewanfrage mache und kriege dann eine positive Antwort. Und
aber meinst du nicht, dass das weniger wird?
Es gibt ja sehr viele neue Formate, die auf den Markt dringen, die dann sagen, ich bin jetzt das Format, was die Weisheit erfunden hat und jetzt ich werde jetzt alles neu erfinden.
Na, der Weisheit ist ein eigenes Format.
Genau, der Weisheit gibt es ja schon. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin jetzt hier in Hamburg angekommen, oder wir vielmehr sind hier angekommen, und dann haben wir erstmal mit Tobi Bayer bei uns in der Küche eine Folge von seinem
Einschlafen-Podcast, ne?
Ja, Pappkameraden.
Pappkameraden.
Seinen zweiten Podcast aufgenommen. Und ich kann das an der Stelle auch schon mal pluggen. Ich weiß ja nicht genau, wann du das versenden wirst. Ich werde jetzt am Sonntag, weil Alexa unterwegs ist, einen Gastauftritt bei dem Dirty Minutes Left Podcast hier aus Hamburg haben. Mhm. Und ich finde das total super, mit anderen Podcastern in Kontakt zu treten. Und wenn der eine den erwähnt und wir erwähnen den und wenn jetzt Hoaxilla benutzt wird, um den eigenen Podcast vielleicht ein bisschen bekannter zu machen, also der Jobscast, der hätte die Folge auch nur Erwachsenenfortbildung nennen können, hat sie aber Erwachsenenfortbildung und Hoaxilla genannt. Natürlich, damit in der Suche nach Hoaxilla nochmal Hoaxilla auftaucht. Mhm. Aber das finde ich auch völlig legitim und in Ordnung. Und wenn Tim Pritlove und Holgi uns nicht erwähnt hätten, wären wir auch nicht da, wo wir sind. Und insofern finde ich das ganz wichtig, dass man sich vernetzt, dass man beieinander ist. Deswegen haben wir auch zu den WikiGeeks einen ganz engen Kontakt zu dem Göttinger Podcast-Cluster. Und deswegen haben wir auch sofort gesagt, als wir hier waren, wir machen jetzt den Hamburger Podcast-Cluster auf. Und dann clustern wir irgendwann uns alle bundesweit.
Und der Cluster clustern.
Genau. den Meta-Cluster oder so. Und ich finde das total wichtig.
Irgendwann ist es der Schwarm, genau.
Ja, genau.
Bundesdeutsche Podcast-Schwarm.
Ja.
Ja gut, das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein bisschen einfacher und es bietet sich natürlich noch viel mehr an, dass dann in Hamburg oder in Berlin ja sowieso oder in Göttingen
ist einfach, aber wir haben
da mehrere auf dem Raum hocken. Ne?
Ja, aber in Münster gab es auch Podcaster und wir haben das aus zeitlichen Gründen dann irgendwann nicht mehr geschafft und haben jetzt am Ende tatsächlich dann auch andere Podcaster aus Münster wieder kennengelernt und hätten da sicherlich auch mit den Münsteraner Podcastern Sachen gemacht und auch an der Stelle nochmal. Wer irgendwie mal mit uns was machen will, wer mit uns ein Interview machen will,
ne, also ich meine,
der muss uns einfach mal eine Mail schreiben.
Und ja, also ich kann sagen, wie das geht. Da muss man sich ein Formular runterladen.
Ja gut, über die Summen entscheiden wir je nach Größe des anfragenden Podcastes. Also ne, also du sagst so im Mittelfeld jetzt, was die Kosten angeht.
Ja, plus einfach, das ganze Bier.
Ja gut, aber ich muss ja auch was zu trinken haben, damit die Stimme schön geschmeidig.
Ja, das sehe ich ein. Das ist ja eine technische Anforderung, das hat ja mit
Bezahlung nichts.
Genau. Selbstverständlich. Ach ja, immer diese Randkosten für so einen Podcast.
Das ist schrecklich.
Fürchterlich. Wie, also jetzt mal als, ich weiß, die Frage ist dämlich, aber ich stelle sie absichtlich so. Wie viele gute Podcasts haben wir denn in Deutschland?
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich gar nicht alle Podcasts in Deutschland kenne.
Wie viele gute kennst du denn? Und anders formuliert, wie viele von denen du kennst, sind gut?
Weißt du, das ist so eine Frage, die kann ich dir so gar nicht beantworten, weil ich höre in ganz viele Podcasts rein. So, und jetzt bin ich zum Beispiel, ich habe außer meinem iPhone, was ich sehr liebe, weil ich das einfach unfassbar praktisch finde und weil es gut funktioniert, überhaupt keine Apple-Produkte. Und dann fallen für mich so mal pauschal gut 20 Podcasts raus, weil die den ganzen Tag über Apple sprechen.
Gut, also.
Und die mögen super gut produziert sein und ich sage, ich habe keinen Zugang zum Podcast. So, und dann sagt jetzt jemand, der aber Apple gut findet, das ist der beste Apple-Podcast und ich kann das gar nicht beurteilen.
Also was es gibt, sind irgendwie Lieblingspodcasts, aber ja. Ne, das hat nichts damit zu tun, ob die jetzt irgendwie objektiv gesehen gut oder schlecht sind, sondern das ist eher so das, was man gerade persönlich in einer bestimmten Situation irgendwie gerne hört.
Genau.
Das kann auch durchaus mal wechseln.
Ja.
Okay, das war vielleicht auch ein bisschen ungeschickt angegangen, wo ich eigentlich noch hin wollte. Was ist denn euer stärkster Abschaltimpuls? Also was ist das, was ist der sicherste Weg für einen Podcast, dass ihr aufhört reinzuhören oder gar nie wieder reinhört?
Was ich gerne habe in Podcasts und worauf ich Wert lege, und das habe ich auch mal recht vehement auf Twitter verbreitet, ist, ich möchte eine erkennbare Struktur haben. Die muss ich bei mir nicht zwingend in der ersten Folge erschließen, aber irgendwann schon. Ich finde es manchmal ein bisschen einfallslos, sich mit x Personen hinzusetzen und drauf loszureden.
Mhm. Und dann über Insider-Jokes irgendwie nur zu lachen, zu giggeln die ganze Zeit, ohne irgendwie wirklich ein Sendekonzept zu haben.
Genau, und sehr selbstreferenziell zu sein und dabei dann noch sich, weil das Konzept ist, überheblich darzustellen. So. Und dann, wenn man das sogar mal anmerkt, zu sagen, aber das ist ja unser Konzept. Das ist für mich so ein Abschaltimpuls. Für mich ist, sagen wir mal, eine rauschende Tonqualität kein Abschaltimpuls. Wenn einer sagt, ich fange jetzt hier gerade an und probiere was aus und erzählt mir was Interessantes, dann darf der sich verhaspeln und dann darf der stottern und rumirren. Das sind alles gar nicht so relevante Dinge. Ich finde es, ich möchte, dass jemand, der Podcast macht, sich zumindest ein Mindestmaß an Mühe dahingehend gibt, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich der Welt da draußen mitteilen. Und niemand ist daran interessiert zu hören, wie toll man ist.
Genau, aber authentisch, ne? Also ich finde, die Person muss einfach irgendwie gut rüberkommen und authentisch sein, dann ist schon ganz viel gewonnen. Und jetzt, wo du gerade verhaspeln sagtest und so, ich habe ja jetzt auch für das neue Projekt irgendwie super viel rumexperimentiert, einfach auch, weil ich da in die Richtung noch nicht allzu viel Erfahrung habe und einfach mal gucken wollte, was geht und was nicht. Und habe also irgendwie eine Intro für die erste Folge aufgenommen und habe also vorher irgendwie schönen lupenreinen Text geschrieben und habe gedacht, auch so will ich, wie ich den geschrieben habe, möchte ich den Text auch gerne rüberbringen. Was rausgekommen ist, ist eine derartig verkrampfte Angelegenheit, die also derartig beschissen rüberkommt, dass du wirklich, das wäre ein Abschaltimpuls, glaube ich, für 99,9% aller Leute, die das hören. Das geht gar nicht. Ne? Also, es muss,
also du baust deine Abschaltimpulse noch selber.
Genau, ich habe mir den selber gebaut jetzt, ja.
Also ich hoffe, dass es so rübergekommen ist, was wir jetzt damit ausdrücken wollen. Aber das ist so. Und ansonsten Vielfalt. Und ich muss auch nicht alles hören. Das geht auch gar nicht mehr, sich das alles anzuhören. Und also jeder, der sagt, ich fange jetzt mal an zu senden, finde ich total super und finde das unterstützenswert. Und aber gebt euch halt ein bisschen Mühe. Und das ist das, was ich vor vielleicht einer Stunde gesagt habe, das Alleinstellungsmerkmal. Das finde ich, das muss ein bisschen spürbar sein.
Ganz knappe Frage. Was fehlt euch? Gibt es denn irgendwas, was euch fehlt, wo ihr sagen würdet, Mensch, genau den Podcast hätte ich noch gerne oder genau die thematische Ausrichtung oder dieses Konzept hätte ich noch gerne. Gibt es sowas?
Schwer. Ganz schwer. Nee, also mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Ich gehe jetzt gerade im Geiste so alles durch.
Ich finde,
also die Frage nach der großen Lücke eigentlich.
Ich finde, es könnte mehr wissenschaftliche Podcasts geben, sage ich mal. Es gibt einige sehr gute. Also die Raumzeit gibt es natürlich. Dann gibt es den Omega Tau Podcast, der meines Erachtens nach viel zu wenig gewürdigt wird. Also Omega Tau Podcast, ganz klare Hörempfehlung meinerseits. Der macht ganz, ganz großartige Dinge und der fliegt, glaube ich, bei vielen Leuten völlig unter dem Radar. Der ist in weiten Teilen mindestens so spannend und faszinierend wie der Raumzeit-Podcast.
Da gibt es auch gerade eine neue Folge, glaube ich.
Ja, also ich meine, der hat natürlich dann mitunter auch englischsprachige Folgen, aber der hat halt auch mal so ein fucking Space Shuttle Pilot im Interview gehabt. Wo du dir auch denkst, wie schafft er das per Telefoninterview einen echten Space Shuttle Piloten in die Leitung zu kriegen? Und macht mit dem, und das ist, das, da kann ich, da hänge ich davor und rutsche auf den Knien rum, weil ich das so geil finde.
Also was wir noch nicht haben, ist ein Game-Show-Podcast oder fällt er mir nur gerade nicht auf.
Game-Show?
Ja, also irgendwie eine
Game-Show. Im Sinne von,
der Preis ist heiß.
Ja, also der Preis ist heiß im, so als Sachen, Podcast.
Man muss ja auch nicht alles machen, nee. Weißt du?
Da will ich bloß an der Stelle
auf die Idee.
Ich möchte ihm nicht Unterricht tun, den Matthias Fromm, der macht auch, ich weiß bloß nicht, wie der Name heißt, junge Wissenschaftler, die er interviewt. Auch ist das peinlich. Hat so einen ganz abgefahrenen Namen. Bitte bastelt das in die Show uns ein. Matthias Fromm von den Collaborative Rockers hat ein Nebenprojekt, wo er junge Wissenschaftler vorstellt. Ist auch eine ganz super Sache. Schöne Interviews. Oh, Matthias, er schlägt mich. Ich kann es jetzt nicht pluggen. Das brauchst du dann ein, ne, Alexander?
Ich schreibe das in die Shownotes.
Ja, danke. Also das finde ich auch schon. Aber da könnte es mehr von geben, finde ich. Also das höre ich selber. Also das sind auch Dinge, die ich unfassbar gerne selber höre. Und ansonsten, es gibt politisch so tolle Sachen. Mhm. Den Kompott hier aus Hamburg, wo ich mich sehr darauf freue, dass ich ihn übrigens beim Hamburger Podcaster-Treffen mal treffe. Da bist du nicht immer politisch einer Meinung mit seiner Sicht auf die Dinge, aber das finde ich ganz schön. Da gibt es ganz viele politische Podcasts, die super sind. Nee. mehr Wissenschaftspodcasts noch. Und wenn es die gibt und ich kenne die nicht, dann hier mich mal anpingen.
Genau, immer rüber mit dem heißen Scheiß.
Genau.
Meine Schlussfrage. Habt ihr so eine das schönste und das schlimmste Geschichte oder eins von beiden? So was, was euer Podcast-Leben bisher so betrifft? Also irgendwie die schlimmste Sendungsaufnahme aller Zeiten oder das schönste Hörerfeedback, sowas in der Art?
Also die schlimmste Aufnahmesituation, wo ich wirklich ungelogen hinterher heulend in der Ecke gesessen habe, war unser kläglich gescheiterter Versuch, eine Folge auf Englisch aufzunehmen, die auch für immer und ewig im Giftschrank liegen bleiben wird.
Hoaxilla International,
ja, oh, tatsächlich.
In der Bundeslade ganz unten.
Das war der Horror.
Ja, das war so eine Sache, wo einem dann selber doch auf die Grenze sehr deutlich dann vor Augen gekommen
ist. Und das Schlimme ist, ich neige dann ja immer zur Übertreibung. Das war so ein Punkt, wo ich am liebsten alles hingeschmissen hätte, wo ich wirklich gedacht habe, sag mal, bist du eigentlich total bescheuert? Was machst du hier eigentlich? Lass es einfach sein.
Es hat alles keinen Sinn mehr. Ich werf mich hinter die Bahn.
Und das schönste Erlebnis, also schön sind, also es gibt persönlich sehr, sehr schöne Dinge. Das sind Begegnungen, die wir hatten, Freundschaften, die entstanden sind. Das ist aber dann auch sehr privat. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht pluggen. Aber was mir persönlich dann auch immer wieder eine Gänsehaut produziert, ist eine E-Mail, wo jemand sagt, ich habe gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der so denkt. Und jetzt finde ich hier euren Podcast und dann gibt es schon mal zwei mehr und dann erfahre ich, es gibt einen Verein und dann ihr habt ein Forum und da sind ganz viele Leute und ich bin plötzlich gar nicht mehr allein und jetzt ich weiß jetzt, ich bin Skeptiker und ich weiß, ich bin nicht alleine und irgendwie macht jetzt wieder alles Sinn und ich bin total froh und danke dafür, dass ihr das macht, was ihr macht.
Sehr cool. Und
das sind so, die kommen so alle paar Wochen und alle paar Monate mal vor solche Mails und das sind so Dinge, die einen ganz persönlich, ganz intensiv berühren, was zudem auf einer ganz anderen Ebene unfassbar schön ist und wo wir jedes Mal schlucken, ist dann, wenn uns die Leute flattern, wenn uns die Leute mit einem kleinen Geldbetrag über andere Systeme unterstützen oder wenn ja,
Umschläge, über deren Inhalt man nicht sprechen darf.
Ja, die gibt's bei uns noch nicht. Also das könnte mal anfangen langsam. Aber
ja, ich glaube, das ist so ein Berlin-Phänomen.
Ja, das ist die Berliner Mafia da. Oder eben Amazon-Pakete von unserer Wishlist, wenn die im Postkasten liegen. Das ist so, wo ich auch wirklich denke, es gibt, also jeder freut sich, wenn er was geschenkt bekommt und wenn er ein Paket aufmachen kann und vielleicht erst dann sozusagen das virtuelle Paket und wenn dann aber irgendwie so ein Amazon-Paket im Postkasten ist, wo dir im Prinzip jemand Wildfremdes da was schenkt, das ist auf einer ganz anderen Ebene einfach ganz, ganz toll, weil das eine Anerkennung ist, wo man jedes Mal sitzt und sagt Danke und Bitte und das ist so die materielle Ebene, die nochmal zeigt, wie schön das ist, aber
ja, vor allen Dingen, ne, also wir machen ja etwas, was uns ohnehin schon so unglaublich viel Spaß macht und dann noch zu erfahren, wie das bei den Leuten dann auch noch so Anerkennung findet, das ist schon echt, da muss man schon oft mal schlucken.
Das ist die zweite Ebene, aber die erste ist eine Ebene, das tatsächlich, wenn wir Menschen erreichen und da vielleicht so ein Stück weit Lebenshilfe für Menschen auch bieten können. Das ist so großartig, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben.
Mit diesen Schlussworten würde ich mich auch dann für das Interview ganz herzlich bedanken bei euch beiden.
Sehr gerne.
Wir haben zu danken, es war sehr, sehr schön.
Ja, und würde auf den Hoaxilla Podcast verweisen, das ist ja ohnehin selbstverständlich. Und auf die kommenden Black Sweet Stories. Auf das Skeptoskop, das ist ja dein Solo-Projekt quasi.
Genau. Und ganz, ganz wichtig, der neue steigende Stern am Boulevardesken-Podcast-Himmel. So möchte ich jetzt mal formulieren, der Psychotalk. Ich bin heute übrigens kritisiert worden, dass ich das P immer betone, warum du mich als Angliste nicht schlägst dafür.
Also, kann ich doch nicht immer schlagen.
Deswegen wird dann der Psychotalk mit dem Sebastian Bartuschek und dem Sven Rundlauf
der demnächst in die fünfte Runde geht, wenn der Sven rauskommt. Ich kann bei dir schon mal exklusiv, ohne dass wir ein Datum haben, aber schon wieder das nächste Thema des Psychotalks pluggen, nämlich nach der Psychologie der Arnold Schwarzenegger-Filme in der letzten Ausgabe.
Oh, das muss ich noch nachhören.
Ja, die Server sind im Moment bei Map down, weil die gewartet werden. Das ist leider etwas dramatisch, aber vielleicht bist du dann, das publiziert hast, gehen die Server wieder. Wird die nächste Folge Spiele und Spielen sein und das aus psychologischer Sicht. Von Shootern über Brettspiele zu Rollenspielen.
Ja, wenn es dann im Live-Rollenspiel geht, dann möchte ich aber bitte auch was dazu sagen.
Das überleben wir jetzt noch ganz intensiv.
Ich troll dann den Chat.
Du solltest jetzt langsam ausfaden, glaube ich.
So, also nochmal zum Mitschreiben. Hoaxilla, Black Sweet Stories, der, jetzt habe ich doch schon wieder raus, es ist ja fürchterlich. Der Psychotalk und der, das Skeptoskop.
Genau. Alles so aus dem Hause Records.
Das mit dem Boulevard Desk ist aber auch ein Normalzeit-Claim, da müssen wir also nochmal drüber reden.
Ja, das können wir ja nochmal im Post-Talk nochmal.
Um noch mal die also auch noch geplagt zu haben, die Normalzeit.
Ja. In Mahlzeit, ja. So, ein ganz großartiger Podcast, wie man berichtet wurde, soll man unbedingt erzählen.
Ja, das sagst du auch nur von Hören sagen, bestenfalls.
Ja, gut, aber das ist ja, das kann ich ja dabei sagen. Also ich erwähne jetzt in der nächsten Hoaxilla-Folge, bis dahin werde ich mir sogar mal ein paar Folgen angehört haben. Und dann wirst du ja sehen, ob ich euch empfehle oder nicht.
Um Gottes Willen. Gut, vielen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Und wir hören uns auf den verschiedenen Kanälen.
In jedem Fall. Okay. Dir alles Gute.
Ciao.